Wer kann sich vorstellen, was ich halt früher als erstes gemacht habe? Aufgestanden? Kaffee getrunken? Nee, ha. Zehputz da auch nicht, ha. Ah, jetzt mittlerweile schon, klar. Nee. Ich bin ins Internet und wollte wissen, dass die zweite Freilassung geklappt hat. Heute Nacht ist die zweite Gruppe der Israelis befreit. Also ist freigekommen. Ich freue mich da sehr. Ich habe euch die Personen dabei. Ich will es da nicht drüber predigen, sondern ich gebe jetzt die zwei Ausdrücke durch. Das sind die Israelis, die am Freitag freigekommen sind. Guckt es euch an. Weißt du, wenn man ein Bild hat, man erlebt es nochmal anders. Die sind jetzt am Freitag freigekommen und die heute Nacht, schaut sie euch an. Ich gebe es durch und in einem zweiten Durchgang gebe ich euch noch eine Karte durch. Da sind alle Geiseln drauf für euch als Gebetserinnerung. Wer will, kann sich eins nehmen. Wenn nicht, lasst einfach dann vorne wieder ankommen.
Das sind die vom Freitag, das sind die vom Samstag. Das könnt ihr durchlaufen lassen.
Wie ist das Austausch? Wie viele waren da?
Heute Nacht waren es 18.
Und dann wie viele Palästinenser? Oder das ist das
mal drei. Für jeden Israeli drei Palästinenser, die wegen irgendwelchen Terroraktivitäten im Gefängnis sitzen. Ja. Aber es soll heute nicht das Hauptthema sein, das möchte ich nicht. Wenn ihr telefoniert, heute geht es ums Gebet, unser dritter Teil in der Reihe Gebet und Fasten. Wenn ihr betet, dann machen wir es andersrum. Wenn ihr jemand anruft, ihr nehmt euer Handy, was weiß ich, nehmt euer Handy, dann ruft er aber an. Geht es euch dann manchmal so, dass ihr euch die Person vorstellt und anguckt, die am anderen Ende ist? Innerlich, weißt du, wenn du jetzt jemand anrufst, denkst du dann an die Person, stellst du sie vor? Oder, ich meine natürlich, klar, kannst du einen Videocall machen, ja? Und dann siehst du die Person vor dir, mit der du schwätzt. Geht es euch dann manchmal so, ihr guckt nicht nur die Person, also ihr Gesicht an, sondern ihr guckt dann noch, was ist dahinter, wo ist sie gerade? Nicht? Seid heute Morgen ein bisschen müde oder telefoniert ihr nicht? Oder ist okay. Also ich mache das manchmal, wenn ich da mit jemandem telefoniere, Videocall, dann gucke ich, wo ist denn der gerade? So ein bisschen drumherum, ja. Neugierig sind wir nicht, gell? Wir wollen das ja bloß wissen. Wie ist das, wenn wir beten? Wie ist das, wenn wir mit dem Vater im Himmel sprechen, wenn du ins Gebet gehst? Ich weiß nicht, hast du morgens deine Gebetszeit? Hast du mittags, in der Mittagspause deine Gebetszeit, wo du sagst, die Zeit, die gehört Jesus und mir? Oder hast du abends deine Gebetszeit? Ist ja egal wann, Hauptsache du hast sie. Und wenn du dann betest, wer ist denn dran? Versteht ihr meine Frage? Wenn du betest, wer ist denn dann dran? Am anderen Ende. Der Vater im Himmel. Du rufst an. Und als wenn dann eine andere Stimme kommt und sagt, ja, hier ist dein Vater, was gibt's? Gebet. Heute geht's ums Gebet. Vielleicht geht es euch dann auch so, dass ihr euch überlegt, wie sieht's denn dort aus? Wenn ich jetzt mit meinem Vater im Himmel spreche, wie sieht's denn dort aus? Denkt ihr da manchmal dran, dass ihr am Thron Gottes rauskommt? Am Thron Gottes, wenn ihr betet? So ist es nämlich. Wir kommen am Thron Gottes raus. Ein Bild von Gott selber, sein Gesicht, das brauchen wir uns nicht machen, sollen wir auch nicht. Aber drohen. Oder vielleicht als Bibelleser wissen wir noch ein bisschen mehr, wie es denn dort aussieht, wo wir rauskommen im Himmel. Unser Telefonat, unser Gebet kommt im Himmel raus. Da, wo die Engel unterwegs sind. Und wo sie sich von Gott ihre Aufträge holen am Thron. Ihre Aufträge holen, wo Gott sie dann einsetzt für dich, für mich. Sind dienstbare Geister, heißt es, die Engel, die er einsetzt für seine Leute. Da kommen wir im Gebet raus, da kommst du im Gebet raus, wo die Engel ihre Aufträge kriegen. Du kommst dort raus, ich komme dort raus, wo am Thron, Bibelleser, gell, ein Regenbogen um den Thron ist. Offenbarung 4 und 5. Wir kommen dort raus, wo Jesus ist. Wir kommen dort raus, wo die 24 Ältesten sind, um den Thron Gottes rum, mit ihren 24 Thronen. Wir kommen raus in der Schaltzentrale, von wo aus Weltgeschehen und das gesamte Universum gelenkt und regiert werden. Dort kommst du raus, wenn du betest. Wenn wir beten, wo wir da rauskommen, wenn wir telefonieren, den Thron Gottes. Zweitens, wer zu Jesus gehört, hat in seinem Leben einen Gebetsmagnet. Wir haben in uns einen Magnet, der zieht uns ins Gebet hinein. Im Propheten Zacharia 12, Vers 10 steht: Über das Haus David und über Jerusalem, Jerusalems Bürger, will ich ausgießen, Zacharia 12, Vers 10, da will ich ausgießen den Geist der Gnade und den Geist des Gebets. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets. Wir wissen ja, in der Schrift hat der Heilige Geist verschiedene Titel. Der bekannteste ist der Tröster, ja, der Tröster. Oder auch der Geist der Wahrheit, weil er uns die göttlichen Realitäten wachhält. Auch wenn in der Welt andere Wahrheiten gelten, er zeigt uns Gottes Wahrheiten, die ewig gelten. Und hier ist der Geist des Gebets. Der Heilige Geist in deinem Leben ist ein Magnet. Ist in meinem Leben ein Magnet und er zieht uns ins Gebet, er zieht uns in diese Gottesbegegnung hinein. Das sagt, jetzt nimm Kontakt auf, sprech mit deinem Vater im Himmel. Mach nicht lang rum, deine Sorgen, was dich quält, was du rummachst, was du... Geh doch ins Gebet und er zieht uns jetzt. Ist ein Magnet. Du hast in dir einen Gebetsmagnet. Paulus schreibt es so im Römer 8, 26, genauso hilft auch der Heilige Geist unserer Schwachheit auf. Römer 8, 26, genauso hilft uns der Heilige Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen ja gar nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gehört. Der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Er zieht uns ins Gebet rein und wenn wir uns von ihm leiten lassen, dann werden wir in seiner Gegenwart ankommen. Natürlich unsichtbar, weiß ich auch, aber im Herzen werden wir in seiner Gegenwart ankommen, an seinem Thron. Und der Geist Gottes gibt uns dann die Worte, vor ihm ins Staunen zu kommen. Vielleicht auch einfach nur ins Schweigen zu kommen. Mensch, ich bin jetzt vor dem Thron Gottes. Oder auch das Herz ausschütten, was es auch sei, der Heilige Geist zieht dich ins Gebet rein wie ein Magnet und eröffnet dir dann auch der Mund, das Herz, dass du sprichst mit Gott, deinem Vater. Er will dich hineinziehen in diese Begegnung. Das ist eine ganz tolle Botschaft, finde ich. Dieser Gebetsmagnet. Lebt Jesus in dir, dann lebt der Gebetsmagnet in dir, sein Heiliger Geist. Und da gibt es noch einen Gebetsfeind. Drittens, es gibt einen Gebetsfeind. Ja, dann sagen wir alle gleich, klar, das ist der Teufel. Ja, das stimmt auch. Aber warum? Ich frage euch, wollen wir mal zusammentragen, warum hasst es der Feind regelrecht, wenn wir beten? Warum hasst es der Feind, wenn wir beten? Was meint ihr? Warum hat er da so mega was dagegen?
Ja, weil mit jedem Gebet seine Macht brüchig.
Danke, ja. Warum noch?
Die Beziehung zu Gott stärken.
Die Beziehung zu Gott stärken, ja.
Wenn wir uns in sein Herrschaftsgebiet rein.
Bitte?
Wenn wir uns in sein Herrschaftsgebiet rein versetzen, also wirklich da, dort sind.
Wenn wir uns in seinen Herrschaftsbereich, also in den Herrschaftsbereich.
Hineinbegeben.
In wessen jetzt? In Gottes.
In Gottes, ja.
In Gottes Herrschaftsbereich hineingeben, ja. Enger geht's nicht als im Gebet, ja. Der Teufel, der weiß ganz genau, wo wir eine lebendige Gebetszeit haben, das macht uns stark. Dann stehen wir unseren Alltag anders. Wir können Probleme anders anpacken. Vor allem, wir werden freier, mit Menschen über Jesus zu reden. Weißt du? Und das will der natürlich gar nicht. Er will uns depressiv halten, er will uns gefrustet halten, er will, dass wir unter unseren Problemen immer kleiner werden, aber er weiß genau, wo wir ins Gebet gehen, und zwar in ein gesuchtes Gebet, wo wir Magnet nachgehen und nicht nachlassen, sondern Zeit nehmen im Gebet, bis wir uns wirklich vor dem Vater wissen. Das braucht man ja echt Zeit, gell? Also ich brauche da manchmal Zeit, bis ich innerlich da ankomme, ne? Aber da, wo das dann so ist, da weiß der ganz genau, da saugen wir Kraft auf, da werden wir ausgestattet mit einer Energie, mit der Kraft Gottes, wo wir unseren Alltag dann gestärkt checken können und wo wir vor allem auch viel freier werden, anderen Menschen von Jesus was zu sagen. Und genau das will er nicht, deswegen hindert er uns am Beten. Ich habe keine Lust, ich bin müde, aber mir fährt es im Bauch rum, ist nicht gut. Ach, ich sollte noch dort anrufen. Ach, und das sollte ich noch erledigen. Ach komm, heute Abend ist es so spät. ja, und andere Dinge. Wir haben keine Zeit. Und ein Tag heute ist so viel geplant. Das Programm ist voll. Der Feind lässt grüßen. Der kann solche Gedanken uns eingeben. Das kann der leider. Aber dann ist ja in uns der Heilige Geist, der uns dann ganz leise darauf aufmerksam macht und sagt, ey Kollege, wer sagt jetzt in deinem Kopf gerade was? Wer sagt in deinem Kopf gerade was? Wo kommen jetzt die Gedanken her? Sortier du mal. Und dann spüren wir, was in unserem Kampf abgeht. Und dann stellen wir uns auf die Seite von Jesus und wir gehen ins Gebet. Ein Gebetsleben, sage ich ganz frei, empfinde ich als anstrengend. Weil vor jedem intensiven Gebet, so ziemlich vor jedem, steht erstmal ein Kampf. Hört sich jetzt nicht schön an, aber ich erlebe so. Aber wenn ich dann dranbleibe und mich durchkämpfe durch diese ersten Störfeuer vom Feind und ich dann im Gebet ankomme vor Gott und ruhig wird, dann passiert was. Was Gutes. Gebetsmagnet, Gebetsfeind. Und ich möchte jetzt zu den Gebetsinhalten vier Gedanken weitergeben. Kurze, keine Sorge. Vier Inhalte fürs Gebet weitergeben, die uns eine ganz große Hilfe sein können. Wenn wir dann beten, wenn wir im Gebet sind, wir praktisch angekommen sind durch diesen ersten Kampf durch. Und ich nehme einen ganz, ganz bekannten Text, den wir alle auswendig kennen. Ja, genau, das Vater Unser, Matthäus 6. Aber wir fliegen nur drüber. Es geht mir grob um die vier Inhalte, die Jesus uns hier als Schritte mitgibt, als Hilfestellung. Matthäus 6, ne? Matthäus 6, 9, folgen wir, da ist es Vater Unser. Wenn wir im Gebet sind, Seine Jünger sagen zu ihm, Jesus, lehre uns beten. Weil genau das haben seine Jünger erlebt. Jedes Mal, wenn Jesus aus dem Gebet gekommen ist, war mit ihm was passiert. War er verändert, gestärkt, relaxed, frei. Eine tiefe Freude, einen tiefen Frieden im Herzen, weil er aus der Gegenwart Gottes zurückkam, aus der bewusst gesuchten Gegenwart Gottes. Natürlich, Jesus lebt in uns, ich weiß. Auch wenn ich nicht bete, ich weiß das schon. Aber wo wir die direkte Beziehung, Kontakt suchen, das ist nun mal eine andere Sache. Und wenn Jesus da zurückkommt, ich habe seine Jünger gemerkt, das will ich auch. Dann sagt Jesus, lehr uns beten. Und dann sagt Jesus, darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Stopp, und da bleibt man gleich. Da bleiben wir gleich. Nur bei diesem Satz. Erstens, wenn ich ins Gebet gehe, dass ich erst meine Identität, lass mal bitte nur aus. Danke für den Dienst, aber das möchte ich halt noch nicht. Danke. Unser Vater im Himmel, erstens, dass wir, wenn wir ins Gebet gehen, unsere Identität einnehmen. Hier sagt Jesus, wenn du betest, sag zuerst, Vater im Himmel. Weißt du, das ist entscheidend. Als wer gehe ich ins Gebet? Als wer stehe ich vor Gott? Stehe ich vor Gott als Sünder? Stehe ich vor Gott als Arbeiter? Ihr versteht, stehe ich vor Gott als Kind. Und Jesus sagt hier am Anfang vom Gebet, beginne dein Gebet, Vater im Himmel. Lass dir von meinem Geist zuerst zeigen, wer du jetzt bist, als wer du vor den Thron Gottes kommst. Du kommst als Kind zum Vater. Ich bin in der Gefahr, dass wenn ich ins Gebet gehe, dass ich darum bete, dass Jesus mir zeigen soll, was sollten da jetzt sein, wie mache ich dort weiter und weißt du, strategische Dinge für meine Arbeit und so. Und da komme ich als Verschaffer der Arbeit, da komme ich vor ihm und hole mir die neuen Befehle. Ich denke so blöd. Natürlich ist es gut, ja, aber damit fange ich doch nicht an. Komme ich als Arbeiter vor meinen Chef, sagt Jesus, Kollege, fang anders an. Bete, Vater im Himmel. Wie betest du, wenn du betest? Überleg mal. Wenn du dein Gebet beginnst, jetzt nicht am Arbeitsplatz, an der Bushaltestelle, beim Arzt oder keine Ahnung, wo die spontan gebet, alles gut, ja. Aber wenn du deine Gebetszeit hast, als wer steigst du ins Gebet ein? Das will Jesus uns hier zeigen. Nimm deine Identität ein, wie Gott dich sieht und du bist sein Kind. Du bist sein Kind. Du bist Sohn Gottes. Du bist Tochter Gottes. Und als genau die Person gehst du ins Gebet und kommst vor den Thron Gottes. Unfassbar, oder? Schwer fassbar. Unsere ganze Unreinheit, unsere ganze Unwürde hat Jesus am Kreuz getragen. Sie ist weg. Du bist würdig gemacht. Du bist geheiligt. Du darfst es. Du sollst es. Gratis der Weg hat Jesus bezahlt. Meine Identität. Paulus schreibt im Römer 8, eins meiner Lieblingskapitel in der Bibel, ihr habt nicht, Römer 8, 15, ihr habt nicht bekommen einen Geist der Knechtschaft, damit ihr wieder Angst haben müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft, wörtlich Sohnschaft, huiotesia, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft bekommen, durch welchen wir schreien, Abba, Vater. Heiliger Geist, wir haben es wieder, das Magnet. Zieht uns ins Gebet und sagt, jetzt sag, Abba, Vater. Komm so ins Gebet. Und vielleicht ist es genau der Moment, wo dein Gebetsleben komplett verändert wird. Wenn du in einer Gebetszeit zuerst an dieser Stelle stehen bleibst und darüber ins Staunen kommst, in die Anbetung kommst, ins Lob Gottes, dass er dich als Kind sieht. Zweitens, wenn wir weiter im Vater unser gehen, geht es um die Macht. Wir fragen ja die vier Inhalte, welche uns eine Hilfe sein können beim Beten. Unsere Identität einnehmen. Zweitens, die Macht des Vaters. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Königreich und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte nicht in die Details eingehen. Es geht um die Macht. Okay, da lebt was. Es geht um die Macht Gottes, weißt du. Und wenn ich jetzt mit meinem Vater verbunden bin und mich getraue, die Position einzunehmen und unglaublich dankbar bin, ja, dann weiter die Macht Gottes. Dein Name werde geheiligt. Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Im Alten Testament steht der Name Gottes, Yahweh. Der Name Gottes heißt nämlich Yahweh. Wie du Ruben heißt und wie ich Friedemann heißt, heißt der Vater im Himmel Yahweh. Da steht 6828 Mal im Alten Testament. 6828 Mal steht im Alten Testament der Name Yahweh und wird in unserer Lutherbibel nicht übersetzt. Aus Rücksichtnahme für jüdische Menschen, weil einem jüdischen Menschen ist der Gottesname Yahweh hochheilig. Und kaum ein jüdischer Mensch wird jemals in seinem Leben den Namen überhaupt aussprechen, weil der Name Gottes ihm so heilig ist. Nochmal, dein Name werde geheiligt. Wir kommen zum Vater im Himmel und es ist der Name, der aus dem Dornbusch mit Mose gesprochen hat. Mose vom Dornbusch, ihr kennt die Story. Und dann sagt der Mose ja, was soll ich denn sagen zu den Israeliten? Wer schickt mich jetzt als Erlöser zu den Israeliten? Dann sagt Gott, ich bin Yahweh. Dann wird es in der Bibel versucht zu übersetzen. Ich bin der ich bin, aber es heißt, ich bin da. Gott hat einen Namen und dieser ewige Namen, der wird am Schluss aller Zeiten immer noch stehen, Yahweh. Und wenn sie einen neuen Himmel und eine neue Erde hat, der Name Yahweh steht und der Name Jesus steht, das ist ein ewiger Name. Und vor dem Namen Jesus hat der Teufel Schiss. Und wenn du Angst hast und wenn du angefochten bist und wenn du merkst, du kriegst okkulte Angriffe, Christen kriegen auch okkulte Angriffe, und du sagst den Namen Jesus, haut er ab, haben viele von uns doch schon erlebt. Das ist dieser Name. Jesus. Yahweh. Dein ist das Königreich. Dein Königreich komme. Wir sprechen mit dem, der den Pharao in die Knie gekriegt hat. Damals der mächtigste Mann der Welt. Wir sprechen mit dem, der zum persischen König die hübsche Jüdin Esther geschickt hat. Und so konnte dann dieser Holocaust am jüdischen Volk im persischen Großreich verhindert werden. Das Persische Reich, guck mal, Landkarte, eigentlich unglaublich groß gewesen, das Persische Reich damals. Und Gott hat es gesteuert, dass dieser Genozid, dieser Holocaust verhindert wird. Gott macht Politik. Er ist König aller Könige. Und das ist dein Vater. Wir reden doch vom Gebet. Wir reden davon, mit wem du redest im Gebet. Mit dem, der alle Macht hat. Dem ewigen Namen. Und sein Wille geschieht. Am Schluss wird sein Heilsplan durchgezogen sein. Gott hat einen Rettungsplan. Unsere Welt läuft nicht in Kreisen, immer wiederkehrend. Unsere Welt läuft in einem Ziel, in einer klaren Perspektive. Und er führt seinen Plan durch. Also im Gebet unsere Position einnehmen als Kinder. Denn die Macht Gottes, wer bist du? Seine Macht angucken. Und dann im dritten Teil kommen unsere persönlichen Anliegen, unser tägliches Brot, Schuld vergeben und vor dem Bösen bewahren. Dann kommen unsere persönlichen Dinge. Natürlich bringen wir ins Gebet das, was unser Herz umtreibt, wo wir leiden, wo uns schwerfällt. Na klar. Aber erst an der dritten Stelle bringt es hier Jesus. Wisst ihr warum? Wenn wir im Gebet erst dabei verweilen und sehen und der Geist Gottes uns in unsere Position versetzt und bewusst macht, wer ich in seinen Augen bin, nämlich sein Kind. Zweitens, wenn er mir dann die Größe Gottes aufblättert, deine Macht, dein Königreich, dein Wille, dein Name, und der wird für mich so groß, so stark, so mächtig. Und wenn ich dann mit meinen Anliegen komme, dann weiß ich, wenn er der Vater ist und wenn er alle Macht hat, und das sind ja, ist ja klar, dass er für mich sorgt, das kann doch gar nicht anders sein. Und er hat für alle meine Probleme, hat er Wege. Hat er einen Weg, wo er mit mir gehen kann. Verstehst du, da wächst Vertrauen in die Kindschaft, seine Macht. Dann kommen meine Anliegen und dann sind die mich auf einmal immer so riesig groß, dann werden meine Anliegen kleiner, weil ich weiß, er kümmert sich, dieser mächtige Vater. Und wir gehen aus dem Gebet raus, vierter Teil, letzter. Wir gehen aus dieser Gebetserfahrung raus, denn dein ist das Königreich. Und die Kraft, hier steht griechisch Dynamis, da kommt das Dynamit her, denn dein ist das Königreich und die Dynamis und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Weißt du, und dann gehen wir aus dem Gebet raus und dann sind wir wieder auf unserem geistlichen guten Stand. Okay, gut, du hast alle Macht. Das Königreich, das entkleidet dir nicht und jetzt gehen wir miteinander vorwärts. Weißt du, so können wir aus dem Gebet dann rausgehen. Wir gehen innerlich mit diesem Frieden, mit genau diesem Frieden, ja, wer ich bin und dass er für mich sorgt. Mit diesem Frieden gehen wir aus dem Gebet raus und können dann unseren Alltag weiterleben. Unsere Position im Gebet einnehmen, nehmt euch die Zeit, wer du bist, vor ihm. Und dann, wer er für dich ist, seine Macht, dann bring deine Anliegen, selbstverständlich. Und dann gehst du aus dem Gebet raus und weißt wieder, ihm gehört das Königreich, ihm gehört alle Macht bis in Ewigkeit und jetzt gehen wir miteinander weiter. Ihr könnt nachher in der Gebetszeit genau das miteinander tun. Ich würde jetzt noch beten. Vater im Himmel, wir dürfen vor dich kommen, wir sollen vor dich kommen und wir dürfen unsere Stellung vor dir einnehmen, nicht als Schaffer, nicht als Grubber, als Bedienstete, als Ängstliche, ob wir alles recht machen, sondern als Kinder. Ehre sei dir. Und danke für deinen Heiligen Geist, der uns ins Gebet neizieht und der uns dann auch die Inhalte wichtig und deutlich macht, uns hilft zum Beten. Danke, dass du hier in dieser Gemeinde zu Hause bist und in jedem Gotteskind dein gutes Werk hast. Wir danken dir und ehren dich. Amen.